Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Im Bund wollen die Grünen ja endlich wieder vorne mitmischen. In Rheinland-Pfalz tun sie das schon seit einigen Jahren. Deren Umweltministerin dort gerät wegen ihrer Personalpolitik aber immer stärker unter Druck. Die Einzelheiten dazu gibt es gleich. Wir werden außerdem Eindrücke aus der Arbeit in Hospizen in Corona-Zeiten schildern. Und in Baden-Württemberg bekommt das Projekt Internetwache der Polizei immer mehr Aufmerksamkeit. Auch dazu gleich mehr. Am Wochenende wollten die Grünen ja für Aufbruchsstimmung sorgen. Ein neues Grundsatzprogramm wurde auf dem digitalen Parteitag beschlossen und mit dazu ein politischer Führungsanspruch formuliert. Das Ganze gilt für den Bund. In Rheinland-Pfalz regieren die Grünen bereits mit. Auch dort wird kommendes Jahr gewählt. Aber die Vorzeichen stehen derzeit nicht gut für die Partei. Eine Affäre um zweifelhafte Beförderungen bringt die grüne Umweltministerin immer mehr in Bedrängnis. Hinzu kommt jetzt auch eine neue politische Konkurrenz. Anke Petermann berichtet.
Ein marodes Beförderungssystem, grob rechtswidrig, geprägt von Willkür, behaftet mit erheblichen Mängeln. Das vernichtende Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom Spätsommer schien zunächst nur Einzelfälle von Beamten im rheinland-pfälzischen Umweltministerium zu betreffen. Beamte, die zwar ihre Stelle behielten, aber mehr Verantwortung und damit auch eine höhere Besoldungsgruppe zugeordnet bekamen. Und zwar, so bemängelte das Gericht, nach Gutsherrenart, ohne dass die Beförderungsstelle ausgeschrieben und der Bewerber oder die Bewerberin formal auf Eignung und Leistung hin überprüft worden wären. Doch der Südwestrundfunk enthüllte, dass das Umweltressort schon unter SPD-Führung in 2/3 und unter grüner Führung in 90% der Fälle nach Gutsherrenart befördert hatte. CDU-Oppositionschef Christian Baldauf.
Wir haben eine klare Rechtsverletzung. Wir haben ein Gericht, das von Willkür spricht. Wir müssen von Günstlingswirtschaft ausgehen. Da reicht es nicht, sich zu entschuldigen. Da muss man die Konsequenz ziehen und man muss auch die Verantwortung übernehmen.
Die Konsequenz, so beteuern Ministerin Ulrike Höfgen und ihr Staatssekretär Thomas Griese, sei gezogen, die rechtswidrige Praxis abgestellt. Seit dem OVG-Beschluss würden alle Beförderungsstellen intern ausgeschrieben, alle Bewerber beurteilt. Griese hat sich für die Fehler entschuldigt. Wie die Ressortchefin betont er aber, es habe sich nur um Verfahrensfehler gehandelt. Fehler im Zusammenhang mit einer honorigen Absicht, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen, nämlich. In der Sache behaupten die grünen Spitzenpolitiker, niemand sei ohne Eignung, nur aufgrund des grünen Parteibuchs oder spezieller Beziehungen befördert worden.
Im Ergebnis sind Beamtinnen und Beamte im Umweltministerium stets aufgrund ihrer Leistungen und Fähigkeiten befördert worden und nicht auch sachfremden Erwägungen.
So Ministerin Höfgen dazu im Landtagsplenum.
Dass aufgrund des mangelhaften, komprimierten Verfahrens in der Öffentlichkeit ein anderer Eindruck entstehen konnte, tut mir insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Haus leid.
Keine klare Entschuldigung in der Sache, konstatiert die CDU. Dass Höfgen und Griese, beide Mitte 60, mit Ablauf der Wahlperiode aufhören wollen, wie unlängst angekündigt, fasst Oppositionsführer Christian Baldauf nicht als Verantwortungsübernahme auf. Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat will Rücktritte. Und da die beiden grünen Politiker dazu nicht bereit sind, hat der Regierungschefin Malu Dreyer brieflich aufgefordert, sie zu entlassen. Will die CDU also aus der Affäre Höfgen eine Affäre Dreyer machen, um die qua Beliebtheit unangreifbar wirkende Sozialdemokratin zu beschädigen? Dreyer-Konkurrent Baldauf wehrt ab.
Wenn Frau Höfgen den zwingend notwendigen Schritt des Rücktrittes gemacht hätte, würde Frau Dreyer gar nicht ins Spiel kommen. Und nach der Verfassung ist Frau Dreyer befugt und aus meiner Sicht auch in diesem Fall gezwungen, Frau Höfgen zu entlassen. Und wenn Frau Dreyer wirklich auch auf dem Boden der Verfassung und des Rechtsstaates steht, kann sie mit Frau Höfgen nicht mehr zusammenarbeiten.
Man werde Baldauf's Brief an die Ministerpräsidentin beantworten, äußere sich aber in solchen Fällen grundsätzlich nicht zu Inhalten, heißt heißt es aus der Staatskanzlei.
Wenn er natürlich in den nächsten Tagen nicht beantwortet wird, müssen wir darüber nachdenken, weitere Schritte einzuleiten.
Kündigt CDU-Politiker Baldauf an. Ein Misstrauensantrag gegen die Ministerin könnte ein solcher Schritt sein. Die AfD würde die CDU dafür gern ins Boot holen. Doch die hält sich da zunächst bedeckt. Zweifelt offensichtlich, dass sich die Ampelkoalition auseinanderdividieren lässt. Die Grünen halten indes fest an ihrer Ministerin. Nur vereinzelt sprechen Kritiker aus den eigenen Reihen von einem verheerenden Verlust von Glaubwürdigkeit. Die langjährige Umweltpolitikerin Höfgen und Staatssekretär Griese gelten als integer. Dass sie vorsätzlich gegen verfassungsmäßige Leistungsprinzipien verstießen, um eigene Günstlinge in der Beamtenlaufbahn nach vorn zu pushen, mögen viele in der Partei nicht glauben. Nur hat die grüne Basis einen objektiven Blick auf das, was andere grünen Filz nennen? Mit einer großen Anfrage zur Beförderungspraxis in allen Ministerien wollen die Christdemokraten die Ampelkoalition von Malu Dreyer indes weiter in die Enge treiben. In der zweiten Dezemberwoche soll die Antwort fertig sein. Christian Baldauf ist nur bedingt zufrieden.
Die Regierung hat sich Fristverlängerung geben lassen. Das ist auffällig. Das ist ja nichts, was erst gesucht werden muss. Man müsste nur auf ein Knöpfchen am Computer drücken. Deshalb ist schon auffällig, wie lange das dauert.
Nur im SPD-geführten Innen- und im FDP-geführten Justizressort sei alles ohne Wenn und Aber korrekt gelaufen, wird schon gemunkelt.
Und deshalb sind wir sehr gespannt auf die Antwort.
Die Neulinge von der Klimaliste Rheinland-Pfalz sind indes gespannt auf ihren ersten Wahlkampf und die Landtagswahl vom 14. März. Die Grünen wollen sie in der Klimapolitik vor sich hertreiben. Wenn jetzt deutlich wird, dass bei den Grünen nicht alles rund läuft, dient das der Sache nicht. Und das bedauern wir, sagt Benjamin Kraff von Scientists for Future und Direktkandidat der Klimaliste im Wahlkreis Bingen. Umso wichtiger zu zeigen, dass die Klimaliste nicht gefangen in den alten Strukturen sei. Der frische Wind weht bei uns, wirbt Kraft. Zusammenarbeit mit den Grünen nach der Wahl komme aber durchaus in Frage.
Die grüne Umweltministerin in Rheinland-Pfalz gerät immer mehr unter Druck. Ein Bericht war das von Anke Petermann. Auch in Pflegeheimen häufen sich derzeit wieder die Corona-Infektionen und damit ja auch die Gefahr schwerer Erkrankungen angesichts der vielen potenziellen Risikopatienten. Besuchsverbote wie im Frühjahr soll es möglichst ja derzeit nicht geben, was aber auch nicht immer leicht umzusetzen ist. Vor einer ähnlichen Herausforderung stehen die Hospize, die ja auch Risikopersonen beherbergen. Oft wird dort deshalb ganz gezielt nach individuellen Lösungen gesucht, beispielsweise in der Nähe von Münster. Dort hat Marion Feldkamp Stimmen gesammelt.
Es ist ganz ruhig und man hört keinerlei Verkehrslärm an diesem sonnigen Herbstmorgen in einer abgelegenen Sackgasse in Aalen. Dort liegt das Hospiz für den Kreis Warendorf. 8 Gäste können im Haus jeweils wohnen und das soll ihnen genauso angenehm gemacht werden, als wären sie daheim. Der 36 Jahre alte Dirk Wallrabe ist dort Pflegedienstleiter. Vormittags und am Nachmittag darf im Moment jeweils eine Person zu Besuch zu einem der Gäste kommen.
Wir passen das natürlich den Infektionszahlen nach an und versuchen aber dennoch irgendwo ein Gleichgewicht zu finden, dass einerseits Besuch noch möglich ist, was enorm wichtig für unsere Hospizgäste ist, um nicht in eine soziale Isolation zu geraten, aber auch, dass wir im stationären Hospiz geschützt sind und die Arbeit dort weiter fortführen können.
Die Aalener Verantwortlichen haben erlebt, dass sich viele Angehörige entschieden haben, ihr schwer erkranktes Familienmitglied jetzt während Corona zu Hause zu versorgen. Schließlich sei das in Zeiten vom Homeoffice besser möglich gewesen. Und es gab bei einigen die Angst, dass sich die Patienten anstecken könnten, auch im Hospiz, sagt der Leiter des Hospizes Johannes Horstmann.
Auf der anderen Seite gab es auch Menschen, die sich an uns gewendet haben und haben gesagt, ich möchte gerne, dass meine Mutter bei Ihnen sterben kann, denn da, wo sie im Moment ist, da können wir sie nicht besuchen. Und wir wollen sie gerne besuchen in ihrem Sterben. Und das ist jetzt für uns der Grund, dass wir einen Platz suchen.
Daraus entstand eine kleine Warteliste, die man aber schnell abarbeiten konnte. Sollte in diesen Tagen absehbar sein, dass einer der Gäste bald stirbt, dann darf auch die gesamte Familie noch einmal kommen.
Und trotzdem kann man ja nicht immer sagen, jetzt ist es soweit. Also wann ist die letzte Stunde? Das bleibt immer offen. Und seien es die Zufallsbegegnungen, die Menschen, die sagen, ah, zum Glück war ich noch mal da, so, ne? Was wir sonst auch kennen, was wir auch wieder im Krankenhaus und im Altenheim haben, wo Menschen einfach sich freuen, dass sie sagen, ich bin froh, dass ich noch mal da war.
Das ist in der ambulanten Sterbebegleitung ähnlich. Wann genau es bei einem schwer Erkrankten zu Ende geht, das ist schwer vorhersehbar. Norbert Westerhoff hat nach seiner Pensionierung als Leiter eines Gymnasiums angefangen, sich bei der Hospizbewegung im Kreis Warendorf zu engagieren.
Ich wollte dem Thema Tod nicht mehr aus dem Weg gehen. Das war also das Hauptmotiv. Ich wollte etwas erfahren über Sterben und über Tod, was ich bisher nicht wusste und was ich nur da auch hier erfahren kann, was ich woanders nicht erfahre. In der direkten Begegnung mit Menschen, die voraussichtlich näher dran sind am Tod als ich.
Er besucht seit rund einem Jahr einen Mann mit einer unheilbaren Krankheit. Bei den ersten strengen Beschränkungen im Frühjahr habe man die Besuche vorerst eingestellt. Aktuell versucht sich Westerhoff auf den Erkrankten und seine Wünsche einzustellen.
Jetzt ist es so, dass ich bei meinem letzten Besuch in der letzten Woche darüber gesprochen habe, wie halten wir es denn jetzt bei diesem Lockdown, wo wir beide das selbst entscheiden können, wie wollen wir es halten? Und da war er sich noch nicht schlüssig, er schwankte, er sagte, einerseits habe ich die Besuche gern und möchte gern, dass sie fortgesetzt werden und sie tun mir gut. Und andererseits habe ich auch Angst, denn wenn ich jetzt mich infiziere an Covid-19, dann ist es wahrscheinlich das Ende für mich.
Diese gesamten Einschränkungen wegen der Pandemie, die hätten außerdem zur Folge, dass gerade junge Menschen, etwa die Enkel, ihre Großeltern bei deren Sterbeprozess nicht so begleiten könnten wie zu anderen Zeiten. Johannes Horstmann.
Da geht eine Erfahrung von Sterben flöten. Und das sorgt eher dafür, dass sie auch in Zukunft die Hemmschwellen nicht abbauen. Ich kenne das aus der eigenen Familie, wo mein Schwiegervater gestorben ist, wo mein Sohn jeden Tag am Bett seines Opas war und das hat ihn doch geprägt und hat ihm auch die Möglichkeit geschaffen, mit diesem Thema unbefangener umzugehen.
Hospizarbeit in Zeiten von Corona, das waren Eindrücke, eine Reportage aus der Gegend rund um Münster. Schon vor dem nächsten morgigen Bund-Länder-Gespräch ist klar, dass die Corona-Einschränkungen nicht vor Weihnachten gelockert werden. Kontaktreduzierung ist eines der Hauptgebote. In Baden-Württemberg bezieht sich das auch auf Begegnungen mit der Polizei. Für bestimmte Anliegen gibt es jetzt schon dort eine sogenannte Internetwache. Das kann in Pandemiezeiten helfen. Es gibt aber auch gleichzeitig die Sorge, dass damit auch digitale Denunziationen zunehmen. Thomas Wagner hat die Einzelheiten.
Die Webadresse lautet polizei-bw.de/internetwache.
Also die Internetwache generell ist ja ein Medium der Polizei Baden-Württemberg bzw. der Polizei der Länder, dass man übers Internet einfach Anzeigen erstatten kann, was in Corona-Zeiten auch sehr gut angenommen wird.
So Jörg Kluge, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Wer die Webadresse der Internetwache eingibt, wird auf ein elektronisches Formular geleitet und mit dem kann Anzeige erstattet werden. Querbeet durch alle Delikte.
Die Erfahrung zeigt, dass hier eigentlich alles eingeht, von der Sachbeschädigung über die Beleidigung, Hausstreit, sogar Verkehrsunfälle werden da angezeigt.
Und zwar online, ohne persönliche Begegnung zwischen Polizeibeamten und Mitmenschen, die die Anzeige erstatten. Das ist gerade in Corona-Zeiten wichtig, in denen persönliche Begegnungen minimiert werden sollen. Zwar ist die Internetwache der Polizei keine Erfindung aus der Corona-Zeit. Die Möglichkeit, Online-Anzeige zu erstatten, gibt es bereits seit Jahren. Aber, so Jörg Lauenroth vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, gerade während der Pandemie nutzen Bürgerinnen und Bürger dieses Instrument weitaus häufiger als zuvor.
Es ist natürlich so, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst zu Hause bleiben sollen und soziale Kontakte meiden sollen. Und wir haben einen signifikanten Anstieg seit März dieses Jahres natürlich auch. Und das entlastet natürlich auch die entsprechenden Polizeidienststellen vor Ort. Und insofern ist das eine prima Geschichte geworden.
Dem stimmt auch Hans-Jürgen Kirstein zu. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg der Gewerkschaft der Polizei. Durch die Internetwache, so seine Einschätzung, sinke auch die Ansteckungsgefahr für seine Kolleginnen und Kollegen.
Also die Rückkopplung, die ich von den Kollegen habe, ist tatsächlich, dass sie sich freuen, dass das intensiviert angenommen wird, weil wir natürlich auch die Kontakte so weit wie möglich meiden.
Gerade Streifenpolizisten könnten sich in ihrem Arbeitsalltag nicht ins Homeoffice zurückziehen und hätten, so Kirstein, ohnehin viele Situationen mit direkten Kontakten zu meistern.
Im Kern ist tatsächlich so, dass der Alltag sich bei den Streifenpolizisten klassisch darstellt. Das geht nicht, da muss man auch unterwegs sein. Und wenn man Ermittlungen hat, muss man auch mit den Leuten auf Kontakt gehen.
Wenn dann ein Teil der Kontakte aus dem polizeilichen Arbeitsalltag durch die Internetwache vermieden werden könnten, sei dies hochwillkommen. Allerdings bleibt eine wichtige Frage. Besteht durch die Möglichkeit, Online-Anzeige zu erstatten, nicht die Versuchung für manchen, seinem Nachbarn schnell mal eins auszuwischen? Per Online-Anzeige bequem vom Wohnzimmersessel aus. War es da nicht viel zu laut beim Nachbarn? Verdacht auf Corona-Party, die man schnell mal über die Internetwache melden kann.
Das ist leider tatsächlich ein kleines Problem, das auf uns zukommen wird. Das stellen wir fest, dass es einen kleinen Anstieg gibt in diesen Bereichen. Und zwar nicht bloß bei Partys, sondern auch bei Autofahrten, Autobahnen oder so. Da muss man nachermitteln. Und wir stellen schon fest, dass mit Zunahme der Corona-Diskussion auch das eine oder andere hier zunimmt. Und man hat jetzt keine erschreckende Zahlen, Gott sei Dank noch nicht, weil ich glaube, das wäre auch das falsche Signal in die Bevölkerung hinein.
So sieht das auch Jörg Lauenroth vom baden-württembergischen Landeskriminalamt. Für unbegründete Denunziationen habe man die Internetwache nicht eingerichtet.
Es ist natürlich in erster Linie für Straftaten gedacht, wenn es denn um Ordnungswidrigkeiten geht, weil irgendein Rasenmäher vielleicht zu laut ist oder irgendeiner wäscht sein Auto im Vorgarten, dann wäre es schön, wenn man dann doch den Weg vielleicht zur Polizeiwache findet und nicht dieses Formular nimmt. Hier geht es um Straftaten und Hinweise zu diesen Straftaten.
Auch ein Verstoß gegen die Corona-Auflagen gilt als Ordnungswidrigkeit, also zunächst kein Fall für die Internetwache. Hinzu kommt ein weiteres. Anonyme Online-Anzeigen werden nicht entgegengenommen.
Das ist tatsächlich so, dass man sich nennen muss. Das ist ganz wichtig natürlich auch. Da spielen mehrere Dinge eine Rolle, weil natürlich kann man durch falsche Anschuldigungen auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Das wollen wir natürlich vermeiden und wir wollen ganz wichtig dann den Kontakt haben, um wahrscheinlich dann Nachfragen zu stellen, die vielleicht vergessen werden, wenn man dieses Online-Formular ausfüllt, dass man dann nochmal in Kontakt treten kann mit dem Anzeigenerstatter.
Hinzu kommt, Vorwürfe, die über die Internetwache eingehen, landen nicht gleich im nächsten Augenblick auf dem Tisch der zuständigen Beamten.
Weil es geht dann an das Landeskriminalamt, von dort wird es an die Dienststellen verteilt. Sprich, der Nachbar, wo jetzt gerade eben seinen anderen Nachbar sieht, der ohne Maske unterwegs ist und es anzeigen möchte, für den ist es das falsche Medium.
Ergänzt Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz. Nicht nur dort, sondern auf allen Polizeidienststellen ist indes klar, die Arbeit wird den Ermittlern nicht ausgehen, auch da nicht, wenn die Pandemie beendet ist. Und daher glaubt Hans-Jürgen Kirstein, in Baden-Württemberg Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, dass das Instrument der Internetwache weit über Corona hinaus genutzt werden wird.
Ich glaube, es ist auch für die Zukunft, auch ohne Corona, ein gutes Instrumentarium, Kontakt aufzubauen. Es ersetzt zwar nicht die persönlichen Ermittlungen, das ist klar. Da kommt es darauf an, um welchen Sachverhalt es geht.
Besonders in Corona-Zeiten möglicherweise gefragt. Die Polizei in Baden-Württemberg arbeitet mit einer sogenannten Internetwache und Thomas Wagner hat darüber berichtet.